Als wir vor 9 Jahren in Wien gewesen sind, wissen ja manche vielleicht von euch noch so die Geschichte, da war Kerstin im Krankenhaus, weil das Kind unterwegs gewesen ist und ich hatte die Zeit für mich allein in Wien und konnte mir Wien anschauen. Und so habe ich dann abends immer Kerstin erzählt, was ich mir denn heute so angeschaut habe in Wien. Und unter anderem war ich dann auch im Wiener Schloss gewesen. Und habe mir so die Geschichte von den Habsburgern angeschaut und dort habe ich dann im Schloss plötzlich so eine Tafel gefunden. Und diese Tafel habe ich mal abfotografiert, denn da ging es um die Fußwaschung. Da bin ich natürlich stehen geblieben, habe mir das erstmal durchgelesen. Da hieß es, dass einmal im Jahr in der Karwoche der Kaiser und die Kaiserin je 12 arme und gebrechliche Wiener aussuchen, die einladen, um ihnen die Füße zu waschen. Und dann habe ich gedacht, wow, und jetzt lese ich mal weiter. Da hieß es dann noch, am Gründonnerstag bekamen diese 24 erstmal eine Stärkung durch ein Frühstück. Und dabei gab es ganz explizite Tafelordnung mit gewissen Abläufen. Nach dem Essen kamen dann so Lakaien, die zogen den alten Leuten die Schuhe und die Strümpfe aus. Und der Kaiser ließ sich vor dem ersten Greis auf die Knie. Der älteste anwesende Geistliche goss aus einer Kanne Wasser über die Füße des Greises. Das Bild haben wir da. Und während der jüngere Geistliche das Becken unter den Fuß hielt. Der Kaiser tupfte mit einem leinenen Tuch die Füße trocken und rutschte dann zum nächsten Mann weiter. Nach Beendigung dieser Zeremonie bekam jeder Greis einen Beutel mit 30 Silberlingen um den Hals gehängt und die Kaiserin, die vollzog diese Waschung nur an der ältesten Frau, während sie bei den übrigen durch die Erzherzogin und die Palastdamen vertreten wurde. Also, sie musste nur eine ältere Frau waschen und alle anderen wurden dann durch die Herzoginnen und durch die Palastdamen dann übernommen. Und es hat mich doch sehr erstaunt, dass einmal im Jahr das kaiserliche Paar sich so weit herabließ, um ihren Untergebenen die Füße zu waschen. Der Kaiser selbst, das Oberste im Staate. Und das Waschen von Füßen, das hat ja einen ganz praktischen Nutzen. Staubige Füße werden wieder sauber. Ein Fußbad mit wohltemperiertem Wasser dient der Entspannung, fördert die Durchblutung und reinigt die Füße. Meine Frau hat so einen Eimer bei sich oben in der Badewanne und verschwindet dreimal am Tag nach oben, um sich ein Fußbad zu machen. Wenn ich sie nicht finde, weiß ich, wo sie ist. Sie sagt, es tut ihr gut. Aber was hat es mit der Fußwaschung in der Bibel auf sich? Früher wurde die Fußwaschung als Geste der Gastfreundschaft dem Gast angeboten. In 1. Timotheus 5, Vers 10 steht das Waschen der Füße in Verbindung, dass Fremde beherbergt werden und anderen Hilfe geleistet wird. Also wenn ihr Gäste aufnehmt und ihnen Hilfe anbietet, war es immer verbunden mit Waschen ihrer Füße. Doch ich stellte mir die Frage, ob die Fußwaschung in der Bibel auch eine geistliche Bedeutung hat. Und der Bericht über diese Fußwaschung in Johannes 13 sagt uns da Genaueres. Wer eine Bibel hat, ich sehe, in manchen Reihen liegen Bibeln, ansonsten habe ich es hier aufgeschrieben. Also, möchte ich es mit euch mal zusammen lesen. Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußeren Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Ischariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er auf vom Tisch, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der: Du, Herr, willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht verstehen, aber später wirst du es begreifen. Petrus widersetzte sich: Niemals sollst du mir die Füße waschen, in Ewigkeit nicht. Jesus antwortete: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir und an dem, was ich bringe. Da sagte Simon Petrus: Herr, dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Und Jesus erwiderte: Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle rein, bis auf einen. Und Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid alle rein, bis auf einen. Und nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was ich getan habe? Fragte er seine Jünger. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr habt recht, das bin ich auch. Ich bin euer Herr und Lehrer, und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt, freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt. Der erste Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, ist: Christus dient seinen Jüngern. Der Herr Jesus selbst wäscht seinen Jüngern die Füße, nachdem er sein Oberkleid abgelegt hatte und sich mit einem leinenen Tuch umgürtet hat. Dann gießt er Wasser in so eine Schüssel, in ein Waschbecken, wäscht den Jüngern die Füße und trocknet ihnen die Füße mit einem leinenen Tuch wieder ab. Allein die Tatsache, dass Jesus als Gottes Sohn diese Initiative ergreift und eine Fußwaschung durchführt, allein diese Tatsache sollte uns aufmerken lassen. Denn er ist uns darin ein Vorbild. Und meine Frage an euch wäre: Wisst ihr oder warum denkt ihr, warum er so etwas getan hat? Warum sollte Jesus so etwas tun? Im Orient, da gab es keine geteerten Straßen. Wenn du auf den Straßen gelaufen bist, dann warst du nach kurzer Zeit staubig. Und deine Füße waren dementsprechend schmutzig. Wenn man dann in ein Haus gegangen ist, meistens von wohlhabenderen Menschen, dann gab es am Eingang Männer, die extra dafür angestellt gewesen sind, den Leuten die Füße zu waschen. Das war eine relativ niedrige Aufgabe. Aber diese niedrige Aufgabe war von diesen Leuten zu erledigen. Und genau dorthin senkt sich Jesus herab. Es ist sehr auffallend, dass im Christentum es einen Gott gibt, der den Menschen ganz praktisch dient. In allen anderen Religionen ist es gerade umgekehrt. Götter wollen immer von ihren Untertanen bedient werden. Und bei Jesus ist es irgendwie anders. Er diente seinen Jüngern in den Jahren auf verschiedene Arten und Weisen. Er betete für seine Jünger, er speiste sie, er lehrte sie, er heilte, er gab sein Leben für sie. und er wusch ihnen die Füße. Und von wem ist es leichter zu lernen? Ist es leichter zu jemand, der viel redet, oder von jemandem, der viel tut? Oftmals bleibt einem das Tun besser im Gedächtnis. Und Jesus war sich nicht zu schade, sich ein Tuch umzubinden und die Füße in die Hand zu nehmen. Etwas, was uns oft mit Ekel erregt. Und wir reden oft vom Dienen, aber manchmal sehe ich mehr so ein Ringen um Anerkennung unter Christen. Dass sie mehr so wichtig ihnen ist, dass sie Anerkennung bekommen für ihr Dienen. Und Petrus war sich bewusst, auf was für eine untere Stufe sich Jesus herabgelassen hat. Und das merken wir jetzt auch in dieser Unterhaltung von den beiden. Da gab es dann drei Reaktionen von Petrus. Auf die Reaktionen gibt Jesus Antwort. Und das macht uns schrittweise auch die Bedeutung von der Fußwaschung klar. Erstens, Petrus ist erstaunt, dass Jesus ihm die Füße wäscht und nicht umgekehrt. Er bekommt eine bemerkenswerte Antwort von Jesus. Jesus sagt nämlich zu ihm: Was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Was ist denn da bitte so schwer daran zu verstehen, was Jesus hier tat? Er hat doch einfach nur Füße gewaschen. Und warum sagt er dann, dass Petrus es nicht verstehen könne? Offensichtlich benutzt der Herr Jesus die Handlung der Fußwaschung, um auf eine geistliche Tätigkeit hinzuweisen, die Petrus später einmal sehr deutlich verstehen wird. Es handelt sich also bei der Fußwaschung nicht oder beziehungsweise nicht nur um ein Beispiel für Demut, sondern diese übertragene Fußwaschung ist vielmehr mit einer Stellung des Herrn Jesus verbunden, die erst später er einnehmen wird und er jetzt für seine Tätigen tut. Jesus wird später mal den Platz im Himmel einnehmen und erst dann werden wir verstehen, was er damals für uns getan hat. Zweitens, Petrus, sein Erstaunen geht über in Verständnislosigkeit. Er ist wie so oft sehr überzeugt von sich und seiner Sicht der Dinge und dann lässt das richtig raus und sagt: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Und was antwortet Jesus darauf hin? Er sagt: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, so hast du keinen Teil von mir. Man hätte jetzt eher die Antwort erwartet: Wenn du mir nicht die Füße wäschst, dann habe ich schmutzige Füße. Aber Jesus sagt: Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil von mir. Vielmehr spricht er über die Frage der Gemeinschaft. Keinen Teil haben bedeutet keine praktische Gemeinschaft haben. Und es bringt uns zum eigentlichen Ziel der Fußwaschung. Es geht darum, dass Jünger Jesu in einer Umgebung, in der sie oft innerlich verunreinigen, wieder in innere Übereinstimmung mit ihrem Herrn und seinen Zielen kommen. Und das kennen wir doch auch. Wir leben auch in einer Welt, in der wir immer wieder innerlich verunreinigt werden. Und wir kommen in Situationen, wo wir innerlich schmutzig werden. Und wir brauchen die Vergebung, um innerlich wieder rein zu werden. Und drittens, nach dem Hinweis über den Zweck der Fußwaschung, fällt Petrus plötzlich in das andere Extrem und dann sagt er: Ich möchte aber jetzt, dass du mir nicht nur die Füße, sondern die Hände und den Kopf waschen tust. Und auch hier erhält Petrus eine klare Antwort. Der Herr Jesus sagt zu ihm: Wer einmal gebadet ist, es nicht nötig hat, wieder gewaschen zu werden, ausgenommen der Füße, und als rein angesehen wird. Auch hier wird deutlich, dass nicht der natürliche Reinigungsprozess mit Wasser gemeint sein kann, sondern ein geistlicher Reinigungsprozess. Ihr seid alle rein, aber nicht alle, wie es in Vers 11 steht. Ein echter Jünger des Herrn hat die Waschung der Wiedergeburt erlebt. Und zwar ein für alle Mal. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du dich bekehrt hast zu Jesus, hast du eine Wiedergeburt erlebt. Und diese Wiedergeburt hat dich rein gewaschen. Ein für alle Mal. Das braucht nicht wiederholt werden. Doch Judas hat es damals nicht erlebt. Und er besaß daher kein Leben aus Gott. Deswegen sagt er, ihr seid rein, aber nicht alle. Und das Wasser in der Bibel ist oft ein Hinweis auf das Wort Gottes, durch das der Herr uns sowohl zur Bekehrung führt, als auch immer wieder innerlich aufrüttelt. Und in diesem dritten Schritt wird deutlich, dass das Wort Gottes sowas ist wie so ein Reinigungsmittel. Für die Gläubigen ist es immer wieder ein Genuss der Gemeinschaft mit seinem Herrn zu kommen, indem sie im Wort Gottes lesen. Und wie geschieht diese Reinigung durch den Herrn Jesus heute? Indem wir Gottes Wort lesen, indem wir sein Wort hören und es in uns wohnen lassen und durch die Vergebung konkret. Jesus bewirkt, dass es in unserem Inneren es erreicht und wir entsprechend korrigiert und uns zurechtbringen lassen. Und wir sagen es immer und immer wieder in den Predigten. Lest im Wort Gottes. Lasst, dass es in euch lebt. Lasst euch reinigen durch sein Wort. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch korrigieren. Nehmt es ernst. Das Wort hat Wirkung. Christen dienen einander. Im nächsten Abschnitt fragt der Herr Jesus die Jünger dann zunächst, versteht ihr eigentlich, was ich euch getan habe? Und mit dieser Frage wollte Jesus bei seinen Jüngern die geistliche Bedeutung dieses äußeren Bildes der Fußwaschung weiter vertiefen. Sie sollten die Handlung des Herrn Jesus wie ein vorbildliches Beispiel sehen, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Und versteht den Satz richtig. Hier sagt Jesus ganz klar, damit wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Hier steht nicht, was ich euch getan habe, sondern hier steht, wie ich euch getan habe. Und das überliest man sehr häufig. Nicht die Fußwaschung, sondern die Haltung bei der Fußwaschung ist es, auf was es ankommt. Wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Hier geht es um die innere Haltung, die Demut. Und hier spricht Jesus ein großes Problem unserer Christen an. Und das ist der Stolz, der verhindert, dass ich mich demütige vor jemand anderem. Stolz hat schon viel im Leben kaputt gemacht. Weil wir denken, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann läuft es halt gar nicht. Und ich werde nicht nachgeben und ich werde mich nicht erniedrigen. Und genau diese Erniedrigung will aber Jesus von uns. Deswegen beugt er zuerst seine Knie. Und wir hatten an Karfreitag darüber gesprochen, wie er mit dem Abendmahl nochmal versucht, Judas auf seinen Weg zurückzubringen. Auf dem Weg Jesu. Und mir ist bewusst geworden, dass sogar vor diesem Abendmahl Jesus seinem Verräter die Füße wäscht. Was muss wohl in Jesus und was muss in Judas in diesem Moment vorgegangen sein, als Jesus ihm die Füße wäscht? Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es Jesus möglich gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch den Soldaten die Füße gewaschen, die später die Nägel in ihn reintrieben. Würden wir so jemanden dienen, der uns Böses will? Ich bin wirklich berührt worden von dieser tiefen Demut und diesem Ablegen von Stolz, wie Jesus es tat. Und also hier zeigt Jesus, dass wir als Christen auch gegenseitig einen Dienst aneinander ausüben sollen. Und ich habe mich gefragt, warum machen wir das nicht öfters in unseren Gottesdiensten? Ich habe noch keinen Gottesdienst mit Fußwaschung erlebt. Und zu diesem Dienst gehört, dass man eben eine demütige Haltung ausübt. Damit demonstriert Jesus dieses Ablegen der Oberkleider, diese gebückte Haltung, auf die Knie gehen. Zweitens, selbst in Reinheit leben, symbolisiert ist dieses leinerne Tuch für das, dass ich in Reinheit lebe, um sowas zu tun. Als drittens das Wort Gottes benutzen, das Wasser eben in dieser Schüssel, um den Mitchristen eine geistliche Hilfe in konkreten Lagen zu bieten. Und viertens diesen Dienst an solchen zu tun, die neues Leben haben, das heißt, die diese Wiedergeburt erlebt haben, aber auch bereit sein, es an Nichtchristen zu tun. Und das bringt mich dann zu meinem dritten Punkt, Hilfe geben und Hilfe annehmen. Die Fußwaschung sollte also heute auf jeden Fall noch praktiziert werden. Und zwar in zwei Richtungen. Richtung eins ist, wir brauchen die Bereitschaft, um bei uns Korrektur vorzunehmen. Und Richtung zwei, wir sollten auch selbst bereit sein, geistliche Not im Leben unserer Mitchristen zu sehen und ihnen darin beizustehen. Und das kann im Freundeskreis sein, das kann in der Ehe sein, das kann in der Familie oder auch im Kreis der Gläubigen allgemein sein. Könntet ihr euch vorstellen, was für ein Ruck durch unser Leben als Christen ginge, wenn wir diese enge Gemeinschaft mit Jesus leben würden und diese Hingabe zeigen würden? Wenn wir uns gegenseitig in der Gemeinde dienen würden, wie Jesus sich gebeugt hat. Und auch Petrus hat es später deutlich erfahren, wie wichtig dieser Dienst ist. Er hatte dem Herrn Jesus kurz vor seinem Tod dreimal verleugnet. Und diese Sünde, die lastete so schwer auf ihm bis zur Auferstehung. Aber danach hat Jesus ihm gedient durch das Frühstück, das er ihm da vorbereitet hat. Und wieder ihn dann zu dieser hingegebenen Nachfolge geführt hat. Was hat er gemacht? Petrus hatte ein persönliches Gespräch mit seinem Herrn, in dem sein Verhältnis mit ihm wieder in Ordnung gekommen ist. Danach konnte Petrus seinen Auftrag für den Herrn wieder ausführen. Und dann, Petrus wurde auch in Gegenwart der anderen Jünger durch drei Fragen in seinem Innersten berührt. Und es öffentlich wiederhergestellt wurde. Erinnert ihr euch noch, als Jesus gesagt hat, Simon Petrus, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. Und es ging dreimal hin und her, Simon Petrus, liebst du mich? Weide meine Schafe. Und das war die Wiederherstellung von Petrus nach dieser Verleumdung. Und wir wissen, was danach passiert ist. Petrus wurde zu einem mächtigen Zeugen in der Apostelgeschichte für Jesus Christus. Fußwaschung ist eng verknüpft mit seiner innerlichen Bedeutung. Und ich frage mich dann, sind wir bereit, diesen segensreichen Dienst der Fußwaschung an uns geschehen zu lassen? Oder auch bei Gelegenheit selber auszuführen? Sind wir bereit, einander zu dienen und zu beugen, uns zu beugen, uns zu erniedrigen, unseren Stolz zu überwinden und zu erfahren, wie schön es sein kann, den anderen aufzuwerten. Ich habe gestern eine Geschichte gelesen, die ich euch noch kurz erzählen wollte. Ihr Name war Ardis Nelson. Und diese Frau ist eine Tochter von einer Mutter mit einer geistigen Behinderung. Und all die Jahre umgab sie dieser Schatten dieser Behinderung, in der Pflege, in dem Kümmern um ihre Mutter. Und als die Mutter dann starb, legte Gott Ardis aufs Herz, vor ihrer Beerdigung der Mutter die Füße noch zu waschen. Dieses Beerdigungsinstitut räumte ihr noch eine Möglichkeit ein und sie gaben ihr einen Raum, wo alles Notwendige vorbereitet wurde. Sie schreibt, es liefen ihr die Tränen runter auf die Füße der Mutter, als sie sie mit Wasser benetzte. Ich konnte nochmal meine letzten Gedanken und meine letzten Gebete ihr sagen und ihr erzählen. Und die Füße meiner Mutter zu waschen, war nur eine von vielen bewegenden und schönen Momenten, die der Herr mir erlaubte, um meiner Mutter Ehre zu geben und ihr nochmals zu dienen. Und wenn du kein Christ bist und sowas noch nie gemacht hast, sowas Demütiges, sowas Selbstloses, wie die Handlung der Fußwaschung, dann wird sich das für dich seltsam anhören. Aber ich habe vor vielen Jahren auch so gedacht und es hat mich verändert, schreibt sie. Und jetzt möchte ich die Möglichkeit geben. Hier vorne sind mehrere Schüsseln und Kerstin wird vielleicht noch ein paar Schüsseln reinholen. Wir haben leinerne Tücher. Wenn ihr wollt, dann kommt nun während der Musik nach vorne und setzt euch hier in die erste Reihe. Wir machen die ersten Reihen frei. Und wascht euch gegenseitig die Füße. Für manche von euch ist es total ungewohnt und fragen sich, wie soll das funktionieren? Einer wäscht und einer lässt sich die Füße waschen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn einer sagt, das will ich nicht. Bleib ruhig sitzen in deiner Reihe und es ist vollkommen okay. Aber für die anderen, die das mal erleben wollen, ich weiß, es kostet Überwindung, zum einen sich dienen und zum anderen sich dienen zu lassen. Aber es muss einen geben, der sich die Füße wäscht und einer, der sich waschen lässt. Und ich war ganz überrascht, als wir am Freitag in der Jugi das praktiziert haben, wie viele doch gesagt haben, dass es was ganz Besonderes für sie war, dies zu tun. Und es verbindet uns miteinander. Und deshalb lade ich euch jetzt ein, kommt nach vorne, werdet Teil dieser Gemeinschaft. Denn Jesus sagt, tue dies aneinander. Nur so könnt ihr die Freude und den Segen erfahren, den diese Handlung mit sich bringt. Und ich möchte bitten, Dennis, wenn du einfach jetzt musikalisch uns begleiten könntest. Und während die Musik läuft, möchte ich bitten, ihr könnt jetzt nach vorne kommen und euch hier vorne hinsetzen, die Schuhe ausziehen. Einer wäscht die Füße, der andere lässt sich die Füße waschen. Wir wollen tun, was Jesus uns gesagt hat. Tue dies aneinander.